Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten Ausgabe von Leinwandliebe. Das muss ich hier leider entschuldigen. Wir hatten hier in Berlin den Mittwoch frei. Gleichzeitig haben wir Scream 6, über den wir jetzt hier sprechen wollen, auch erst am Dienstag gesehen. Und ja, mussten den jetzt halt am Donnerstag aufzeichnen. Das heißt, ihr hört das Ganze jetzt hier wahrscheinlich spät Donnerstagnacht oder dann spätestens Freitag früh. Ich bin Sebastian und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe mir zwei Scream-Experten der Sonderklasse mit dazu eingeladen. Zum einen den guten Christoph aus der Filmstarts-Redaktion. Hallo Christoph.
Moin.
Und den guten Yves von Moviepilot bzw. vom Podcast Nerd und Kultur. Hallo Yves.
What's your favorite scary movie?
Scream übrigens.
Ja, ich liebe auch Scream.
Genau, und wir reden jetzt über Scream 6 und wir haben vorher ein bisschen ausgewürfelt. Wir werden erstmal eine komplett spoilerfreie Besprechung hier machen. Dann werden wir so einen leichten Spoilerteil machen und ich sage leicht, weil wir werden euch in dem Spoilerteil immer noch nicht verraten, wer denn der tatsächliche Killer ist, aber wir werden zumindest über so ein paar Ausführlichkeiten irgendwie noch sprechen, die man jetzt hier dann nicht so richtig im spoilerfreien Teil erwähnen kann. Aber ihr bekommt zumindest auch im spoilerfreien Teil einen guten Eindruck, wie wir den Film denn fanden. Und bevor wir mit Scream 6 anfangen, vielleicht nochmal, also gut, wir wissen ja, Christoph, glaube ich, in jedem Horror-Podcast, wo wir drin sind, erzählt Christoph seine Story, wie Scream 1 ihn damals nachträglich beeinflusst hat. Ich glaube, alle, die Eve und mich kennen, wissen, dass Eve mich dazu gebracht hat, Scream zu gucken. Deswegen lassen wir die alten Scream-Filme jetzt mal alte Scream-Filme sein und fangen bei den neueren an. Und hier wäre meine erste Frage: Wie standet ihr denn dazu, als es plötzlich hieß, okay, es wird jetzt Scream geben? Also 2022 kam ja in guter alter Horror-Reboot-Manier Scream in die Kinos. Und das war ja ein Film mit neuen Charakteren, aber natürlich auch so die alten Charaktere trotzdem irgendwo noch mit drin. Wart ihr da skeptisch so? Weil ich meine, es sind ja doch so ein paar Jahre ins Land gegangen. Ich glaube, es waren genau 11 Jahre oder so seit Scream 4. Oder habt ihr euch gesagt so, Scream 5, das kann auch was werden, auch wenn ein Wes Craven zum Beispiel nicht mehr mit dabei ist?
Also ich bin großer Fan der Reihe, großer Fan. Und als ich gehört habe, es wird einen weiteren Scream-Film geben, war ich erstmal hyped tatsächlich. Als ich dann gehört habe, das sind die Macher hinter Ready or Not, war ich noch mehr hyped. Dann gab es eine ganz lange Zeit lang Gerüchte im Internet, die haben sich aber letztendlich auch nur als Gerüchte entpuppt. Und zwar, dass sich dieser Film komplett entfernen wird von diesem metamäßigen, dekonstruierenden und Referenzending, was ich krass schade fand. Und dann habe ich auch den Trailer gesehen und ich fand's cool, im Trailer das zu sehen, was man uns in all diesen Requel-Trailern gibt, und zwar ein paar Callbacks. Dewey sah noch nie so badass aus. Das hat mir alles ziemlich gut gefallen, aber ich, okay, in diesem Trailer gibt es wirklich nicht eine Meta-Referenz, außer It's an Honor. Und ich, ich meine, ist trotzdem irgendwie dann ein netter Slasher, aber dass der dann noch den Scream-Titel weiterträgt. Und dann haben wir den Film geguckt und nein, der Film war extrem meta und ich war auch sehr glücklich darüber, weil es war für mich der heftigste, also von der Brutalität bis dato her, aber auch irgendwo schon fast der witzigste, obwohl Scream 3 ist fast eine Parodie. So, deswegen, ich war dann ziemlich happy und war danach auch der festen Überzeugung, okay, das Franchise ist in guten Händen. Weil dieser Film hat mir das gegeben, was sehr viele von diesen Requels probieren und es nicht hinkriegen. Ich war als Scream-Fan total happy mit dem fünften Teil.
Ich war 5 Minuten lang angepisst, weil ich nicht wusste, wie wir den jetzt mit dem Titel Scream bei Google unterbringen. Also für Filmseitenbetreiber ist das immer der Horror, wenn man 2 Filme hat, die gleich heißen, weil dann kämpfen die dann gegenseitig. Wir haben ihn dann einfach Scream 5 genannt. Und Scream 6 heißt jetzt ja Scream VI, was auch wieder der Horror ist, aber was soll's. Ja, aber nach den 5 Minuten ging der Hype bei mir los und ich hatte das Glück, den schon sehr früh sehen zu können oder vergleichsweise früh damals und das war für mich, also das war ich so richtig hyped oder aufgeregt vor der Vorführung. Das kommt ehrlich gesagt nicht mehr so vor, wenn man 2 bis 3 Mal am Tag im Kino sitzt, aber da hatte ich das zum ersten Mal seit Jahren wieder, dass ich da so richtig, also...
Ja, ist krass. Also bei mir, ich glaube, Yves hat mir ja, glaube ich, die Filme dann erst so richtig gezeigt, nachdem Scream 5 irgendwie in den Startlöchern stand, weil ich konnte ja mit Scream anfangs nie was anfangen, weil ich halt durch Scary Movie so vorgeprägt war, dass ich mir den ersten Teil von Scream irgendwie nie so richtig geben konnte, ohne darauf zu warten, wann kommen dann jetzt die ganzen doofen Gags. Dann bin ich ja doch wirklich gut in die Reihe reingekommen und habe mir dann auch gedacht, so, naja, okay, also was Halloween kann, das kann Scream halt auch irgendwie. Und ich finde, Scream hat es sogar sehr viel besser gemacht als Halloween, weil ich bin halt nach wie vor nicht so ein großer Fan von dieser neuen Halloween-Trilogie. Deswegen bin ich ganz happy, dass was Scream 5 quasi gestartet hat. Und das bringt uns jetzt zu Scream 6. Der ändert jetzt das Setting ein bisschen. Wir sind nämlich auf einmal in New York. Wir sind nicht mehr in Woodsboro, sondern die beiden Schwestern Sam und Tara, die ja das ganze Spektakel von Scream 5 überlebt haben, haben sich jetzt gesagt, okay, lass diese Kleinstadt Kleinstadt sein. Wir ziehen jetzt nach New York. Wir gehen da an die Uni. Wir gehen zum Therapeuten und hoffen, irgendwie wieder ein normales Leben führen zu können. Ein paar ihrer Leute sind auch mit, hier die ich weiß gar nicht, darf man sie Streberin nennen, der Film-Nerd Mindy ist mit dabei und Chad ist auch noch mit dabei. Sie lernen natürlich auch noch zig neue Leute kennen und wie es sich dann gehört, taucht irgendwo doch wieder ein Ghostface-Killer auf und möchte offensichtlich beenden, was der Ghostface in Scream 5 nicht beenden konnte und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und ich weiß noch, das war tatsächlich da, wo ich wirklich skeptisch wurde, als es auf einmal hieß, okay, Scream 6 spielt jetzt in New York. Und ich meine, es gab ja dann auch dieses, eines der Poster, was ich wirklich sehr mochte, war dieses U-Bahn-Netz, was dann quasi die Umrisse von der Ghostface-Maske gezeichnet hat, wo jede Haltestelle irgendwie ein Todesopfer aus allen Scream-Filmen gewesen ist. Das fand ich sehr, sehr cool. Aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schiss, was so dieses ganze New York-Setting anging, weil ich meine, unser Lieblingsbeispiel, Eve, ist ja, glaube ich, immer noch Jason Takes Manhattan, also Freitag der 13. in New York, was eine reine Mogelkiste gewesen ist.
Jason Takes a Boat.
Ja, genau, aber das war ja auch das Problem damals, da war nicht das New York das Problem, sondern es war zu wenig New York.
Genau, ja, und hier haben wir jetzt... haben wir hier jetzt das gleiche Problem? Wie findet ihr das New York-Setting?
Übrigens, wie geil ist die Tagline im Trailer? In a city of millions, no one can hear you scream. Das ist großartig. Ich fand, der Trailer sah damals schon cool. Also dieser erste Teaser in der U-Bahn.
Der war gut, ja.
War super. Und war für mich auch ein cooler Callback zu Scream 2. Weil der Ghostface-Killer kann dich unter den richtigen Umständen sogar in der Öffentlichkeit abschlachten, ohne dass es jemand mitkriegt. Das war ja in Scream 2 damals das Intro im Kino. Und hier das in der U-Bahn, das fand ich ganz cool. Das Einzige, was mich skeptisch gemacht hat, war die Tatsache, dass Neve Campbell nicht dabei sein sollte. Weil ich bin ein riesiger Fan von Sidney Prescott. Und wenn ich so ein Hindernis hatte, so den fünften super, super, super toll zu finden, dann war es, zu wenig Sidney. So. Aber jetzt, wo wir Scream 6 gesehen haben, ich bin zufrieden. Ich bin wirklich
auch mit dem New York, weil das muss ich tatsächlich sagen, ich hätte mir irgendwo so ein bisschen mehr gewünscht, dass sie dieses New York-Setting noch besser umgesetzt wird. Wir haben diesen Teaser in der U-Bahn gehabt, so dieses ganze U-Bahn-Szenario ist ja auch drin, aber ich weiß nicht, in meinem Kopf habe ich immer so eine Szene so auf dem Times Square irgendwie noch, dass da irgendwer irgendwie rumrennt, so damit du wirklich spürst, du bist in New York. Ich hatte immer so das Gefühl, so, naja gut, es hätte auch überall woanders spielen können.
Ja, also dann mit dem Times Square wärst du dann ja wirklich bei Jason, ne?
Ja, egal, trotzdem.
Aber also ich habe das Problem auch gehabt. Also es gibt einige sehr tolle Szenen, die sozusagen, wo du die Großstadt oder auch New York für brauchst. Ich hatte bloß immer sonst das Gefühl, nee, das spielt nicht in New York. Also zum Beispiel dieses, dass man die ganze Zeit immer nur zwei Cops hat oder maximal zwei Cops, die sich um diesen Fall kümmern. Oder auch, dass wenn irgendwie Ghostface irgendwo auftaucht in der Wohnung und sie von einem Ende von New York zum anderen Ende fahren und immer noch schneller sind als die Polizei. Das funktioniert halt in Woodsboro, wo du da diese Amateurpolizeiwache heiß hast, wo meistens nach der Hälfte des Films auch schon die Hälfte der Polizisten abgeschlachtet wurde. Dass das dann sozusagen alles nicht mehr so klappt, ist klar. Hier jetzt so mit dem, auch so nachdem die Mordreihe dann schon relativ weit fortgeschritten ist, dass dann quasi kein Polizeischutz, gar nichts. Das ist halt in so einer Großstadt wie New York, ist das halt schon alles ein bisschen schwieriger zu glauben, als jetzt in dieser provinzkleinen Stadt, wo man sagt, okay, das ist, die sind halt selber völlig überfordert. Ja. Hier wirkte mir das alles ein bisschen klein. Auch so die Panik in der Stadt und sowas ist überhaupt kein Thema. Das wird alles gar nicht verhandelt. Also er benutzt New York nur an den Stellen, wo er es gerade braucht und da macht er das sehr toll. Ich finde, dass New York unglaublich wichtig ist für das Metathema des Films. Aber das besprechen wir dann vielleicht in dem Halb-Spoiler-Teil. Und da muss es auch spielen. Also sozusagen das ganze Meta-Thema des Films hätte in Woodsboro nicht funktioniert.
Ja, was ich cool fand, wo New York gut genutzt wurde, ist, wenn du sowas wie dunkle Gassen hast. Oder sowas, wenn du einfach auf der Straße läufst. Oder man sieht es im Trailer, dass selbst in einem Spätshop hinter Ghostface halt mit rein. Also das war einfach ästhetisch auch mal was ganz Neues. Das hat mir schon gut gefallen.
Ja, wie gesagt, ich hätte mir echt gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr irgendwie auskosten, dass man halt wirklich so ein paar so skurrile Momente irgendwie auch hat, so wo du denkst, okay, weil, ich meine, nimm nur Berlin so, wenn hier jetzt irgendwie bei uns jemand komisch langrennt oder so, wie viele Leute würden da halt einfach weggucken oder so? Und mit sowas, finde ich, hätte der Film noch mehr spielen können einfach. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie, also ich habe Woodsboro dann nicht vermisst, sagen wir es mal so, weil am Anfang hatte ich wirklich noch gedacht, so, kann das wirklich funktionieren und jetzt so Großstadt und so. Es funktioniert. Ich finde, man hätte es nur ein bisschen größer pushen können, um halt wirklich so dieses Erdrückende und diese Anonymität in der Großstadt irgendwie noch weiter aufzubauen versus halt in der Kleinstadt, wo dich halt jeder Hinz und Kunz irgendwie kennt und so. Das hätte ich mir da schon teilweise einfach ein bisschen mehr gewünscht. Aber
ja, genau, dazu passt halt auch, dass der ganze Film geht viel, viel mehr in Richtung Action-Horror als die anderen Teile. Also es ist auch, Ghostface geht auch mehr ein bisschen so in die Richtung von Michael Myers, dass der nicht jetzt irgendwie so clever versucht, den irgendjemand gerade abzufangen, wenn er mal irgendwie alleine irgendwo in der Garage ist oder so. Sag mal, notfalls ballert er, kennt man ja aus dem Trailer, ballert er sich auch durch einen Späti, um da an sein Opfer ranzukommen. Also der ist ganz anders drauf und da passt das schon. Also dieses klassische Vorspann von Teil 1, abgelegenes Landhaus, komplett nachts alleine, du kannst nicht rausgucken, weil du aus dem beleuchteten Haus nicht durch die Fenster gucken kannst. Und so dieser ganze Teil, also dieser klassische Slasher-Teil, ist weg, kommt kaum noch vor. Also man muss das auch sagen, Scream 6 ist vielleicht der am wenigsten scary Teil der ganzen Reihe, fand ich für mich. Ja. Also das macht Spaß, der ist sehr hart, der ist aber sehr viel zielstrebiger, der hat nicht mehr dieses Auskosten von diesem alleine irgendwo sein, sondern halt, weil es halt in der Großstadt ist, ist das alles ein bisschen unmittelbarer, ein bisschen actionlastiger.
Ich finde es ganz spannend, weil da gebe ich dir recht und gleichzeitig finde ich, dass diese Ghostface-Interpretation die gruseligste ist. Also der Film, gebe ich dir recht, ist weniger gruselig als der Rest, aber einfach nur vom Konzept her, dieser Ghostface ist gruseliger für mich als die anderen.
Ja, er hat, was natürlich wegfällt, durch so seine Gradlinigkeit und er hat so ein bisschen so dieses, sagen wir mal so, die anderen haben ja sonst zum Beispiel immer noch nur Messer benutzt. Also die hatten noch so Regeln, so diese Ghostface-Regeln. Der Neue, der sagt ja auch am Anfang einmal so aus dem Off-Kommentar, hört man einmal so Scheiß auf Filme. So dass man das Gefühl hat, so jetzt diesen ganzen Film-Nerd-Uni-Quatsch, den lassen wir mal beiseite, wir machen, jetzt gibt's hier einen richtigen Killer. So, der hat ein Ziel, der macht alles platt, was sich ihm in den Weg stellt. Und der stolpert außer in einer Szene nicht über jeden Stuhl, bevor er sein Opfer erreicht.
Was mir ein wenig gefehlt hat, ich muss sagen, ich liebe es, wie trottelig, egal wer bisher Ghostface war, die haben alle die gleiche Ausbildung gehabt und maulen sich und nehmen auch ihre Rache an Türen. Ich meine, wie häufig rast Ghostface mit diesem Messer in eine Tür rein? Das ist so, das fehlt ein bisschen, gebe ich schon zu.
Ja, dieses Comic-Element, also auch dieses comichafte oder zeichentrickhafte Slapstick-Element, das haben sie halt zurückgefahren und dafür ist er halt viel, er wirkt halt viel kräftiger und mehr Power.
Ja, aber das finde ich ist so ein Punkt, wo ich mir dann so, ohne dass man jetzt irgendwie spoilert, wenn man so zumindest die Auflösung bekommt, wer hinter der Maske steckt, dachte mir so, ja, okay, macht für mich irgendwo dann vielleicht doch auch ein bisschen mehr Sinn, dass das jetzt hier halt so ein Ghostface ist, der halt nicht gegen jede Tür rennt oder über jeden Hocker stolpert oder sowas. Das fand ich ganz spannend. Und was ich an dem Ghostface jetzt auch irgendwie sehr, sehr interessant fand, war einfach so diese, dass er ja wirklich so ein bisschen wie so ein Serienkiller Hinweise hinterlässt. Hm. So. Also, ne, ich meine, man sieht ja auch im Trailer, dass es offensichtlich irgendwie so eine Art Ghostface-Museum irgendwo gibt, so, oder dass wir das jetzt irgendwie näher beleuchten wollen oder so. Aber es ist ja schon alles sehr verbunden mit irgendwelchen Easter Eggs und Anspielungen auf die komplette Scream-Reihe. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt so, okay, wir ziehen den Bogen jetzt zu Scream 5. Nein, wir sind auch noch da und reden über 1, 2, 3 und 4. Und das fand ich dann tatsächlich so in dem Zusammenhang auch sehr, sehr spannend.
Genau, was die Easter Eggs angeht. Aber man hat relativ schnell das Gefühl, dass es dem Ghostface diesmal erstmal nicht um dieses Katz-und-Maus-Spielen geht, sondern es geht dem Ghostface darum, seine Opfer umzubringen. Mm. Und das war ja vorher gar nicht so. Also die hätten ja die Drew Barrymore und Teil 1 auch einfach abstechen können hinterrück, sondern wäre auch gewesen gewesen. Aber es ging ja darum, erstmal diese 20 Minuten mit ihr zu spielen, weil das halt Psychos waren. Mm. Der neue Ghostface ist auch ein Psycho, aber der hat jetzt vor allen Dingen das Ziel, sein Ziel zu erreichen. Und das kann man dann sozusagen auch gruseliger finden als dieses bisschen kindische.
Ja, ich bleib dabei. Das Intro zu Teil 1 ist mein Lieblingsintro. Das Klar. ist auch eins meiner absoluten Lieblingsfilmintros. Hm. Und ja, aber ich muss sagen, was dieser Film für mich gut macht, was dieser Film wirklich gut für mich macht, ist, im letzten Teil wurde ja eine neue Gruppe von Figuren eingeführt. Mhm. Und ich fand die alle solide. Also keinen davon war ich irgendwie anti gegenübergestellt, aber das waren jetzt auch nicht meine Favorites. Und ich wusste auch nicht, ob diese Figuren einen eigenen Scream-Film tragen können. Aber mit Scream 6 sag ich, das können sie. Hm. Und da hilft es schon fast, dass eine Sydney Prescott nicht da ist, muss ich sagen. Erst recht für Sam.
Ja, die entwickeln sich dann doch zu, also sie sind beide dann so, wenn Sydney heute noch so wäre wie am Anfang, dann wären die eigentlich super, weil die sich so komplett widersprechen. Mhm. Weil Sam ist ja viel, die hat ja, das wissen wir ja schon aus Teil 5, die hat ja dieses, dass sie sich selber nicht ganz sicher ist, ob nicht vielleicht in ihrer auch ein Serienmörder schlummert. Und da muss sie jetzt, ist ja auch in psychiatrischer Behandlung, weil sie da irgendwie Angst hat, dass sie selbst vielleicht irgendwann mal mordet. Und sie, dadurch ist sie halt auch total badass. Und die späte Sydney, wie wir sie dann aus Teilen 4 und 5 kommt, wo sie dann nur noch diese Legacy-Rolle gespielt hat, da war die halt auch so. Und die wären sich eigentlich echt zu ähnlich gewesen.
Ja, aber ich finde übrigens, das war etwas, wo ich noch in Scream 5 ein wenig mit den Augen gerollt habe. Dieses ständig den Geist sehen, weißt du, im Spiegel. Da dachte ich, okay, sind wir wirklich hier angekommen, dass wir jetzt Geister sehen? Ich fand das schon damals in Scream 3 doof, wo Sydney auf einmal ihre tote Mom gesehen hat. Das fand ich damals, das war das Einzige, was so ein bisschen übernatürlich in Anführungsstrichen ist. Und ich meine, es ist ja wirklich ein wenig übernatürlich, weil in Scream 5 gibt er ihr richtige Tipps und macht sie auf Sachen aufmerksam, die sie ja eigentlich nicht sieht. Das heißt, es ist einfach wirklich ein Geist. Ich weiß, sie erklären zumindest, dass das in ihrem Kopf, aber ein bisschen ist es schon ein Geist. Ich finde, in diesem Film gehen sie viel besser damit um und ich bin mit diesem Film endlich mit diesem Konzept warm geworden. Und das liegt daran, dass man ihr wesentlich mehr Raum zum Atmen gibt und das liegt auch daran, wie man dann sieht, wie sie sich in diesen Situationen mit Ghostface dann verhält. Und das passt dann. Also, ja, sie tritt halt auch irgendwo das Erbe an von dem Typen, der es gestartet hat. Und das ist eigentlich ein spannender Einfall.
Ich muss auch sagen, also ich glaube, das ist der Film, der sich am stärksten auf seine zwei Hauptfiguren konzentriert, Sam und Tara. Mhm. Also der restliche Freundeskreis, der bleibt halt so, wie wir ihn kennen. Und da wird jetzt gar nicht groß irgendwie versucht, da noch tiefer reinzugehen. Also er konzentriert sich wirklich auf die beiden. Und das hilft dem ungemein im Film. Mhm. Wir haben natürlich auch einfach zwei gute Schauspielerinnen. Ne? Ja. Und dass Jenna Ortega mittlerweile zu Megastar geworden ist.
Ja. Dass sie nicht noch größer aufs Poster gekommen ist.
Aber es ist auch cool, weil ich meine, damit hat ja auch Jenna Ortegas Charakter Tara, hat ihr die Norm gebrochen, indem sie in Scream 5 das Opening-Opfer war, das es aber überlebt hat. Und das gab es ja in der Historie von Scream noch nie. Du siehst da in deinen Opening-Charakter und du, okay, tschüss. Also das war immer die Regel. So, selbst als sie Cotton Weary zurückgebracht haben, Liev Schreiber, der ja erst zu einem Charakter wurde in Teil 2, ich so, oh, den macht ihr jetzt gleich kaputt. Okay. Und das fand ich dann ganz cool, dass das wie sie mit Tara eigentlich auch umgegangen sind weiterhin in Scream, also Scream 5. Ich meine, wie häufig ist sie in diesem Film dem Tod von der Schippe gesprungen? Die Szene im Krankenhaus, wo sie da auch wegrollt. Und man sieht halt auch, dass sie jetzt nicht mehr die gleiche ist. Und ich finde, das ist etwas, was Scream so viel besser macht als viele andere Slasher-Reihen. Und das ist, dass ich mich um die Protagonisten halt auch jucke und dass sie sich mit jedem Film weiterentwickeln. Ich meine, man probiert so ein bisschen mit den Remake-Sequel-Reboot-Dingern von Halloween. Man probiert es jedes Mal, wenn es sowas wie H2O gibt. Oh, da ist jetzt Laurie Strode anders oder der 2018er Film. Aber Scream hat ja eine richtige Kontinuität. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wie sie diese Figuren kontinuierlich weiterentwickeln.
Das ist das, was Christoph schon meinte. Ne? Dadurch, dass der Film sich jetzt halt wirklich auf die beiden Schwestern oder Halbschwestern irgendwie konzentriert, habe ich das erste Mal auch so das Gefühl, okay, da steckt ein bisschen mehr Futter hinter. So, ne? Weil Sam geht, versucht zumindest irgendwie auch mal zum Therapeuten zu gehen und das alles irgendwie zu verarbeiten, während Tara ist halt so okay, ich bin jung, ich bin in New York, ich gehe Party machen, ich gehe saufen, ich will mit Leuten rummachen und so und irgendwie mein Leben leben und versuche irgendwie das so ein bisschen zu ignorieren. Also da treffen ja auch dann so zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Sam ist dann auch so ein bisschen wie so eine Helikoptermama, so, oh, hast du deinen Taser auch mitgenommen, so wenn du rausgehst und ruf an und mach so und hier und sowas alles. Das fand ich schön. Gleichzeitig auch ist ja dann auch wieder so dieser Punkt, dass ja auch viel darüber geredet wird, wie Sam in den sozialen Medien wahrgenommen wird. So, das ist ja eh, finde ich, immer so ein spannender Aspekt, den die ersten Teile noch gar nicht so hatten. Da können wir vielleicht im Spoiler-Teil dann nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen, um das so ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Meine Frage an euch wäre jetzt, ist es jetzt wirklich der brutalste Scream-Film, wie er häufig irgendwie genannt wird, oder nicht?
Also vom reinen Blutzollwert würde ich sagen, ja. Mhm. Okay, die brutalste Crime-Scene, die es meiner Meinung nach hier im Scream-Film gab, war aus Scream 4. Das war die Nachbarin von Kirby. Als die abgeschlachtet wurde und Sydney danach ins Zimmer gegangen ist, hat man wirklich gesehen, wie ihr Magen raushing am Bett. Also ich glaube, das war trotzdem so einfach nur, was verstörenden Gore angeht, das Heftigste, was Fredges je gehabt hat. Aber die reinen Kill-Sequenzen, das hat schon angefangen im letzten in Scream 5, waren noch nie so heftig, dass man es wortwörtlich wie der Killer auskostet. Mhm. Das Messer geht rein, man dreht es nochmal um. Ich meine, wir haben ja einen sehr beliebten Charakter letztes Mal verloren. Das war furchtbar. Und diesmal sieht man es halt auch. Es gibt ein paar Szenen im Speziellen, wo ich sage, wow, die stechen immer noch drauf ein. Es hört ja gar nicht auf. Und auch wo reingestochen wird manchmal. Das sind Sachen, die wir so noch nicht gesehen haben in einem Scream-Film. Also es gibt eine Szene, ich verrate nicht, was es ist, aber so ein Messerkill habe ich in einem Scream-Film noch nicht gesehen.
Genau, und der hat ja jetzt zum ersten Mal seit Teil 2 wieder FSK 18, ne? Deswegen ist wahrscheinlich auch in Deutschland so ein bisschen der Grund, warum sich jetzt alle fragen, ob es der brutalste ist. Ich glaube, das hat auch noch einen anderen Grund, und über den können wir nicht reden, ohne Spoilern. Dementsprechend, da kommt noch eine ganz andere Ebene dazu, die auch noch keiner der anderen Scream-Filme hatten. Ja, aber guckt ihn euch an.
Und eine weitere Ebene, die noch kein Scream-Film zuvor hatte, über die wir leider auch nichts sagen können, ist die Tatsache, dass Scream 6 ja in 3D auch in die Kinos kommt. Nur leider hat von uns dreien niemand den Film in 3D gesehen, weswegen wir euch jetzt nicht sagen können, ob der in 3D-Film jetzt in 3D jetzt noch mehr Spaß macht oder nicht. Aber das ist tatsächlich auch jetzt das erste Mal für die Scream-Reihe, dass das halt auch in 3D möglich ist,
sicher. Und ich hatte eigentlich ein Interview mit den Regisseuren führen sollen. Dann lag ich flach, aber dann hat es ein Kollege von uns für mich gemacht mit meinen Fragen. Und da habe ich halt auch gefragt, habt ihr das gemacht, weil ihr wusstet, dass zwischen Scream 5 und Scream 6 Avatar 2 in die Kinos kommt. Und so ein bisschen in der Hoffnung darauf, dass das ähnlich dann wieder belebt wird, wie damals nach Avatar 1. Und da haben sie sofort zugegeben, klar. Und haben sie haben zwei Sachen gesagt. Zum einen natürlich jetzt, sie hängen sich da gerne so ein bisschen an den Rockzipfel ran und lassen sich da mitziehen und freuen sich. Sie hatten das bei Scream 5 auch schon ausprobiert, aber da hat es dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Da hatten sie schon Tests gemacht und so und dann hat es am Ende der zeitlich nicht hingehauen oder so. Mhm. Zu Teil 6 haben sie es gemacht. Und das Zweite, was sie gesagt ist, sie haben irgendwie so ein bisschen so, ich spück das jetzt ein bisschen aus, aber das ist das, was worauf die Antwort hinausläuft. Sie haben gesagt, sie sind selber nicht so die größten Fans von 3D. Also sie mögen schon, aber sind jetzt keine uneingeschränkten Fans und deshalb sehr skeptisch. Hm. Aber sie haben gesagt, wenn jetzt Avatar kommt, dann stellen die Kinos endlich ihre Technik wieder vernünftig ein, weil James Cameron darauf so großen Wert legt. Hm. Und dann können sie jetzt sozusagen zwei Monate später in denselben Kinos mit einer vernünftigen Technik laufen. Weil man muss das ja mal ganz ehrlich sagen, so zwischen 2009 und 2021 haben viele Kinos auch ihre Technik echt schleifen lassen. Wurde kein großer Wert drauf gelegt, dass man bei 3D viel, viel früher die Lampe im Projektor wechseln muss, damit man überhaupt noch was auf der Leinwand erkennt und das nicht nur Grauselze ist. Mhm. So, das heißt, wenn man 3D-Filme gucken will, dann in der ersten Hälfte 2022, weil alle haben jetzt noch mal investiert, um die Technik für Avatar 2 vernünftig zu bringen und sich da noch mal drum gekümmert, dass das alles vernünftig eingestellt ist. Und davon profitiert jetzt auch noch Scream hoffentlich.
Na, also könnt ihr vielleicht auch noch Scream 6 in 3D gucken. Wir haben schon so ein bisschen über Sam und Tara gesprochen. Ich dachte, wir gehen noch mal so ein bisschen die anderen Figuren durch. Aber vor allen Dingen natürlich so ein bisschen, wie es ja im Film auch selber genannt wird, die Legacy-Charaktere. Also Yves hat es ja schon gesagt, Neve Campbell ist nicht mehr mit dabei. Wer aber natürlich wieder mit dabei ist, ist Courtney Cox als Gale Weathers. Und der Neuzugang ist jetzt, also Neuzugang in Anführungszeichen, ist dann jetzt Hayden Panettiere als Kirby, die in Teil 4 das erste Mal aufgetaucht ist. Und jetzt hier halt das Ensemble ein wenig erweitert. Wie steht ihr dann zu den Legacy-Leuten, sagen wir jetzt erstmal so?
Also von Gale bin ich immer ein Fan gewesen. Hm. War auch ganz cool, was sie mit ihr hier gemacht haben. Weil Gale hat nicht diese Bindung zu diesen Figuren, wie sie hatte zu Dewey oder zu Sydney. Das heißt, da kann man schön wieder Gale-Clash machen, weil dafür lebt diese Figur und das finde ich ganz cool. Es gibt auch eine Szene, die sieht man im Trailer, die Konfrontation zwischen ihr und Ghostface, war für mich eine der besten Szenen des Films. Also wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Aber man setzt sie halt sparsam ein. Man merkt trotzdem, sie ist nicht mehr Teil der Leading Characters, was okay ist. Was Kirby angeht, muss ich sagen, viele haben sich ja immer zurückgewünscht, weil als Teil 4 rauskam, waren die meisten Figuren einfach da, um zu sterben. Und man hat sich gefreut, die Alten wiederzusehen. Also die Alten waren dann trotzdem wieder der Fokus. Und Kirby war von den ganzen neuen Figuren die einzige, die irgendwie alles hatte. Die hatte Charisma, die war ein Nerd, die war klug und so weiter und so. Alles, was du haben willst, in eine Figur gepresst, was cool ist. Jetzt ist sie wieder da. Ich muss sagen, die ist so das eine, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Also ich habe Hayden Panettiere erkannt, aber nicht mehr die Figur Kirby. Ich weiß, sie ist jetzt auch natürlich älter und so weiter. Aber das haben die mit Dewey, Sid und Gale besser gemacht, finde ich.
Glaubt ihr denn, also weil Hayden Panettiere hat ja selber gesagt, sie hat die Regisseure angerufen und sich da so mehr oder weniger selbst aufgedrängt, hat sie selber im Interview gesagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, entweder ist das einfach eine Figur, die vorher schon da war und dann hat man einfach Kirby draus gemacht.
Okay, ja.
Das wäre ohne Probleme denkbar. Ja. Oder es ist sogar so ein bisschen so, dass es so die halb eigentlich die Neve Campbell-Rolle gewesen wäre. Weil, also Neve Campbell hat ja erst ganz kurz vor Drehbeginn aufgehört. Ne? Also da war das Drehbuch ja lange fertig. Das heißt, die müssen ja Neve Campbell da rausgeschrieben haben. Und vielleicht hat man dann so einige ihrer Aufgaben im Plot dann an Kirby gegeben.
Na, dann würde ich aber fast eher zu deiner ersten Theorie tendieren. Das ist halt einfach irgendwie, weil das ist ja dann so schön, diese Cop-Cop-Situation, die ja dann auch im Film irgendwie so ein bisschen mit aufploppt. Und ich glaube, da könnte ich mir eher vorstellen, dass man einfach gesagt hat, okay, das ist irgendeine andere Polizistin, eine andere Agentin gewesen. Und irgendwann hat man, ach komm, guck mal, wir haben noch Hayden Panettiere und die machen sie jetzt hier halt.
Dann müssen wir nachher, vielleicht müssen wir es doch machen. Also wir haben jetzt ja gesagt, wir machen diesen Halbspoiler-Teil, weil wir auch vor Montag nächste Woche nicht über das Ende reden dürfen. Vielleicht bleiben wir nachher einfach sitzen und machen noch einen 10 Minuten, 15 Minuten extra Spoiler-Podcast, den wir dann einfach nächste Woche bringen. Weil da habe ich zu dieser Stelle noch was zu sagen, was ich hier nicht sagen kann.
Okay, na gut, das Problem ist nur, nächsten Montag kommt der Fablemans-Podcast. zu dem Spielberg-Film, den ihr ja schon vor Ewigkeiten gesehen habt. Das wird alles ein bisschen voll. Ja, gut, aber ja, also ich weiß auch nicht, Hidden Planetier, ich fand es irgendwie nett so, dass man halt wirklich sagt, okay, gut, ja, wen haben wir noch irgendwie da, den wir aus den alten Scream-Filmen mit reinnehmen können. Für mich ist halt einfach so das Problem so, okay, es ist halt eine Figur, die einmal bislang irgendwie aufgetaucht ist. Finde ich, kannst du nicht so, wenn wir jetzt bei diesem Legacy-Status bleiben, sie ist für mich kein Legacy-Charakter. So, das ist halt für mich vorbehalten Dewey, Gale und Sydney, so, weil das sind so die drei, die mich durch alle Filme irgendwie geführt haben, während Kirby ist halt, ja okay, sie war halt einmal da, jetzt taucht sie wieder auf, das ist ganz nett, das ist irgendwie ganz schön, Hayden Panettiere macht es ja auch alles gut. Ich weiß ja nicht, die hat ja auch schon lange, glaube ich, schauspieltechnisch nicht mehr so viel gemacht so, und sie jetzt hier dann so nochmal zu sehen ist, fand ich nett, aber da hätte man definitiv auch einfach mehr draus machen können aus dieser Rolle. Bei Courtney Cox hatte ich ja auch so ein bisschen das Gefühl so, ja gut, weil da bin ich in so einem Zwiespalt so. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass man sagt, okay, lasse alles für die neuen Charaktere. Dass wir sie dann trotzdem irgendwie noch da haben, ist halt schön, aber dann denke ich mir auch wieder, okay, so viel ist sie jetzt im Film auch nicht drin, aber gut, das war sie im in Scream 5 jetzt dann auch schon nicht mehr so. Finde ich schwierig, aber da finde ich es dann halt einfach gut, dass sie das durch die neuen Figuren dann tatsächlich gut auffangen.
Ja, und sie hat die eine große, über die du ja schon gesprochen hast, Horror-Szene. Ja. Das ist noch die klassischste, ne? Das ist noch der Rennen in einer Wohnung von Raum zu Raum-Szene, das ist noch die klassischste Horror-Szene.
Da fällt auch Ghostface ab und zu
genau,
wieder hin.
Ja. Genau, das ist das einzige Mal, dass er über den Stuhl stolpert.
oder dass man mit Lampen wieder nach ihm werfen kann, sowas. Das ist so.
Aber es wäre auch zu viel Arbeit gewesen, weil ich meine, Gale hat halt diese zwei großen spannenden emotionalen Verbindung zu Sydney, die nicht dabei ist, weil Neve Campbell nicht mitmachen wollte, und Dewey ist tot. Mm. So entsprechend, wenn sie jetzt nochmal so eine tiefe Verbindung zum neuen Charakter aufbaust, dann hättest du halt echt viel, ich meine, das ist schon der längste Scream-Film, dann hättest du halt echt noch an anderer Stelle wieder viel opfern müssen. Geht halt nicht so. Und dann fand ich es echt, finde ich, für die Zeit, die sie da ist, finde ich echt okay.
Fand ich auch. Wie gesagt, mit Gale war ich echt zufrieden. Mit Kirby so,
Ja, kann ich verstehen.
Also, ich sehe halt Hayden, aber ich sehe nicht wirklich Kirby. Und ich mochte Kirby. Ich habe vor kurzem, wie gesagt, nochmal die ganze Reihe geguckt. Und Kirby war ein Standout in Teil 4. Aber hier so,
Ja, aber sie kann das ja alles nicht reinbringen. Also sie ist ja quasi die Mindy von Teil 4. Und Mindy haben wir ja aber hier schon.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein Fazit und kommen noch zu unserem Semi-Spoiler-Teil. Deswegen, Eve, du als Gast, was gibst du dem Film?
Ich würde sagen 3,5 Sterne von 5. Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht, welchen ich nicht besser finde. Scream 5 oder Scream 6. Das ist ein bisschen schwer. Ich glaube, ich muss das dir den echt noch mal ein bisschen mehr sacken lassen. Ich bin froh, dass er es geschafft hat, in eine neue Richtung zu gehen und gleichzeitig dem Franchise treu zu bleiben, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Aber das tun die. Und der Film zelebriert halt auch irgendwie die komplette Reihe. Also Fans kommen da teilweise voll auf ihre Kosten. Was mich halt am meisten überrascht hat, war die Tatsache, dass das irgendwie ohne Sydney funktioniert. Weil selbst in Scream 5, finaler Akt, Sydney war da, das war mir sehr wichtig. Und hier ich so, okay, kann das funktionieren? Und irgendwie funktioniert es, weil der finale Akt funktioniert für mich in erster Linie aufgrund von Tara und Sam. So.
Ja. Christoph, deine Kritik ist schon draußen.
Ich hab euren Creed-Podcast nicht gehört, aber da kommt ihr dann wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass bei Creed das ohne Sylvester Stallone nicht geklappt hat, ne?
Das ist vollkommen richtig, ja. Also bei Creed 3 hat mir Rocky echt gefehlt, so, aber hier bei Scream 6 kriegen sie das besser hin.
Ne, also ich gebe 4 Sterne, gute 4 Sterne, so war sogar wieder knapp, also der letzte hatte ja 4,5 bei mir. Ich fand den noch runder. Dieser hier versucht viel mehr, der ist da sind wir dann live beim Meta-Thema, der ist absichtlich überfrachtet. Und deswegen ist das vieles von dem, was er hat, nicht ganz zu Ende gedacht. Das liegt auch daran, dass die natürlich einfach unfassbar aufs Gaspedal gedrückt haben. Also nachdem der Teil 5 dann doch erfolgreicher war, als sie gedacht hatten, haben sie jetzt ja nur ein Jahr gebraucht. Ne? Und dafür, aber es ist halt, nach der Öffnungssequenz, die ich ziemlich brillant finde, hat der so eine Stunde, oder nee, nicht eine Stunde, ist viel zu lang, eine halbe Stunde so ein bisschen, wir müssen mal die Figuren vorstellen und so. Und wenn er dann aber Gas gibt, dann geht er auch nicht mehr vom Gas runter. Und dann wirst du atemlos bis zum Abspann getragen und der macht halt mega viel Spaß.
Das ist tatsächlich noch ein guter Punkt, finde ich so. Also die Eröffnungssequenz fand ich ja auch grandios. Die hat super. Wirklich wahnsinnig viel Spaß auch gemacht und hat halt wirklich auch nochmal schön, Achtung, mit unseren Erwartungen gespielt. Mhm. Und dann halt, wie du schon sagst, Christoph, so dann kommt so wirklich so, ich weiß nicht, lass es auch nur 20 Minuten sein, so, ne, wo ich, aber zwischendurch auch dachte, so, ach Leute, ich bin wegen Ghostface hier, ich bin wegen Messerstechereien hier und nicht dafür, dass ihr euch jetzt irgendwie stundenlang irgendwie unterhaltet und dann hier noch, oh, und hier, das ist meine WG-Partnerin und das ist so, und die liebt Sex und so. Da dachte ich kurz so, okay, kommt mal jetzt irgendwie zum Punkt, so, aber dann, wenn dann der nächste große Mord passiert, so ab da ist es ja dann wie so eine Lawine, dass es losgeht. Ich schließe mich tatsächlich Eve an. Ich würde auch 3,5 erstmal geben. Ich muss ihn noch mal gucken, weil das klingt jetzt super blöd, aber mittlerweile bin ich halt einfach so sehr gewöhnt, Filme im OV zu gucken. Und Eve und ich, wir hatten ja das Vergnügen, den Film hier in Berlin auf so einer exklusiven Preview 2 Tage vor Kinostart zu zeigen. Nur halt, also für uns beide zumindest, leider auf Deutsch. Und ich finde, manchmal gibt es so in diesem deutschen Sprech denn da so, dann gibt es ja so Sprüche wie, wer mit meiner Familie fickt, den bringe ich um oder irgendwie so. Das klingt so, ich mir denke so spricht keiner so. Also ich weiß, wie das im Englischen dann klingen würde, da würde es dann aber auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen.
Ich werde nie vergessen, The Fast and the Furious Teil 2 auf Deutsch. Wenn Ludacris in der deutschen Version jemanden die Hand gibt und sagt, na, alles Paletti. Und ich einfach vor Lachen gestorben bin. So,
ja,
so ähnlich ist es auch hier mit dem Slang auf der Party, sehr.
Ja, ja.
Hey, yo, Mann, na? Sitzt
ja,
alles?
Ja, deswegen, also ich könnte mich vielleicht sogar irgendwie, wenn ich den in OV gesehen habe, könnte ich mich vielleicht sogar auch noch zu 4 Sternen hinreißen lassen. Deswegen
ist ja offensichtlich so, weil ich habe ihn in OV gesehen.
Ja, genau.
Es sind 4 Sterne.
Ja, wohlwollende 3,5.
Aber ich muss übrigens zu dem Beispiel, was ihr davor nochmal gebracht habt, im Creed 3 Beispiel, wo ihr vorletzte Woche darüber geredet haben, dass der Film, also für uns zumindest, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, hat für uns nicht so gut funktioniert und auch unter anderem, weil man Rockys Abwesenheit die ganze Zeit überspürt, okay? Warum das hier mit Sydney nicht so ist, aber ergibt auch wesentlich mehr Sinn, weil wir hatten 2 Creed-Filme, in dem dieser Bond, diese Vater-Sohn-Beziehung aufgebaut wurde zwischen Adonis Creed und Rocky Balboa. Und jetzt, wenn es Adonis irgendwie schlecht geht, fragt man sich, okay, aber warum ruft Rocky ihn nicht mindestens an oder, keine Ahnung, toucht ihm auf die Schulter. Aber Sydney hat ja nicht diesen Bond zu diesen Charakteren. Ich meine.
Naja, wenn wir schon bei dem Creed-Beispiel bleiben, in Scream 6 wird ja wenigstens kurz mal in so einem Satz gesagt, okay, also Sydney, ne, die kommt nicht, die wird nicht kommen. Also du weißt zumindest ja, okay, sie ist noch da. Bei Creed 3 hast du das Gefühl, okay, habt ihr Rocky zwischenzeitlich sterben lassen und es existiert einfach nicht mehr? So, das war ja einfach schade.
Ja, und das Witzige ist, hier hätte man Sydney gar nicht erwähnen müssen, rein theoretisch, weil für diese Mädels, also für Tara und Sam, klar, sie hat ihnen geholfen am Ende des ersten Teils, aber sie kennt die ja nicht wirklich. Ja. Aber Rocky und Creed, die sind wie Familie.
Ja.
Und dass er dann nicht einmal, also das finde ich halt richtig scheiße. Dann hätten sie diese Beziehung nicht so aufbauen dürfen.
Gut, so, dann haben wir unser Fazit jetzt noch ein bisschen erweitert. Wir kommen jetzt, wie gesagt, zu einem Semi-Spoiler-Teil. Also wir werden euch jetzt nicht verraten, wer oder was hinter der Maske steckt. Sondern
ein Elch.
Genau, ein Elch. Sondern wir reden jetzt einfach nochmal so über ein paar Elemente des Films, die wir vorher vielleicht jetzt noch nicht so.
Genau, also ich glaube, das hätten wir schon sagen können, aber das Metathema dieses Films ist Franchise.
Mhm.
Und das ist natürlich jetzt von allen 6 Teilen das, was einem am wenigsten sagt. Also irgendwie Regeln für Sequels, Regeln für Trilogie, selbst die Regeln für Legacy-Sequels und Requels und was wir alles haben. Was war das nochmal im 4. Teil? War Reboot?
Im 4. waren es Remakes.
Remakes?
Ja, genau. Weil da war ja dann Jill quasi die neue Sydney, nur damit sich rausgestellt hat, dass sie ja eigentlich, also sie will die neue Sydney werden, Aber ist ja der Ghostface so.
Ja, aber das geht ja schon immer damit darum, schon darum, dass alle von Teil 2 an wollten, dass irgendwann mal Neve Campbell der Killer ist. Mhm. Genau, und das waren so alle so relativ klar. Und jetzt wussten sie, glaube ich, nicht mehr so richtig, wo sie dahin sollen, auf der Ebene. Und haben jetzt Franchises. Mhm. Und die Regeln, die die für Franchises aufstellen, sind nicht überzeugend in dem Film. Fand ich, also wenn Mindy das erklärt, funktioniert das nicht. So, also wenn die sich da hinsetzt, wir haben wieder diese klassische Film-Nerd erklärt die Regeln des Filmszenen und der sagt dann, es wird wieder alles größer, aber das hast du im Sequel genauso. Man muss im Franchise immer die Erwartungen des Publikums unterwandern, jedes Mal wieder aufs Neue, damit irgendwie die Leute bei der Stange bleiben, was sich zwar gut anhört, aber mit der Realität nichts zu tun hat, weil die meisten Marvel-Filme und so bestätigen ja eher, was man von denen haben will. Also ein bisschen, das ist alles so ein bisschen vage.
Naja, vor allem, ich hatte da auch das Gefühl, das ist eigentlich so ein bisschen der Monolog, den sie in Scream 5 schon gehalten hat, gerade auch so was Legacy-Charaktere und sowas alles angeht und natürlich so die Erwartung von Fans und sowas alles, da habe ich mich tatsächlich das erste Mal in einem dieser Scream-Filme wirklich auch so ein bisschen schwer getan mit diesem 5-Minuten-Monolog, den Mini da wieder irgendwie hält, um darüber zu reden, welche Regeln jetzt alle irgendwie noch so wichtig sind.
Ja, das ist der schwächste Moment des ganzen Films, mit Abstand. Ja. Und was ich aber, warum ich das sozusagen gar nicht so schlimm finde, ist, weil ich das Gefühl habe, die Drehbuchautoren, die beiden, die haben ja schon 5 geschrieben, haben es einfach nicht hingekriegt, die Regeln vernünftig zu definieren. Während die beiden Regisseure aber, was den ganzen Look and Feel angeht, also sozusagen fühlt sich Scream 6 tatsächlich wie ein Franchise-Blockbuster an für mich. Wie er funktioniert, alles größer, die gehen auf Set-Pieces und so weiter und die Art des Killers, wie er neu ist, bis hin zum Abschluss. Also für mich hat sich der ganze Film genauso angefühlt wie so ein Franchise-Film zum ersten Mal in der ganzen Reihe. Das heißt, von dem, wie der Film gemacht ist, wie er wirkt, haben das sozusagen hinbekommen. Bloß das Drehbuch hat es nicht geschafft, diese Regeln vernünftig aufzuschreiben.
Ja, das Einzige, ich glaube, ein, zwei Sachen haben schon Sinn ergeben, als sie gesagt haben, ja, es werden noch etliche kommen und das ist das Einzige, was zählt, dass es irgendwie weitergeht. Der Einzige, der immer da sein wird, ist Ghostface. Und ich so, ja, okay, das stimmt. Also, das können wir jetzt schon alle bestätigen, weil wenn in 20 Jahren es immer noch Scream-Filme geben wird, dann stimmt diese Regel. So.
Ja, genau.
Und, aber das finde ich halt schade, weil der Monolog in Teil 5 zu diesem Requels war einer der besten Erklärmonologe, die wir je hatten. So, also je.
Aber Teil 5 war ja eh pervers, wie genau das auf die Star-Wars-Sache gemappt war.
Ja, na klar.
Aber ja, das war ja wirklich Szene für Szene. Das ist ja, als ob die Drehbuchautoren hier Star Wars 7 geguckt haben und nebenbei haben sie einfach die Namen durchgeschrieben und irgendwie.
Ja, haben sie sicherlich auch.
Und jemand hat, die haben ja sogar Step 8, wurde ja von Rian Johnson gemacht. in Scream 5. Das war der Film, den alle hassen. Das ist super.
Ja. Und genau. was ja hier tatsächlich bei Scream 6, um dieses ganze Franchise-Ding dann noch aufzubauen, ist, ihr müsst tatsächlich den Abspann abwarten, weil da gibt's ja dann noch eine, also es ist halt, letztendlich ist es nur ein blöder Gag, aber der das ja irgendwo trotzdem auch nochmal aufgreift, dieses, mittlerweile sind wir alle so darauf irgendwie gepolt und wie so pavlovsche Hunde darauf trainiert zu sagen, oh Gott, oh, das ist ein größerer Film, das ist schon Teil 3 von, oh, da muss ich bestimmt noch den Abspann abwarten, weil da kommt noch was, es könnte ganz wichtig sein und so. Und weil gerade Marvel macht es ja absolut exzellent, uns da immer wieder irgendwie zu ködern, aber es wird ja jetzt mehr und mehr auch von anderen Franchises aufgegriffen. Bei Scream 6 wird daraus zumindest ein lustiger Witz, der mich so ein bisschen tatsächlich an die Post-Credit-Scene aus Ferris Bueller erinnert, wo Ferris ja ganz zum Schluss, das hat ja Deadpool dann auch nochmal nachgemacht, so dieses so, warum wartet ihr noch hier? So, geh nach Hause, Film ist vorbei, so, tschüss, ciao, haut ab. So.
Mich hat's erinnert an eine aus dem MCU, an die Captain America-Sequenz.
Ach, die Geduld-Sequenz.
Genau, ja. Patience.
Ja.
So.
Ja, das fand ich, das ist irgendwie ganz, was ich vorhin schon irgendwie erwähnen wollte, wo ich dann gedacht habe, okay, gut, packen wir das vielleicht lieber in den Semi-Spoiler-Teil, ist diese ganze Thematik, das fand ich immer irgendwie ganz interessant, dass das hier jetzt tatsächlich so das erste Mal irgendwie aufgegriffen wird, dass Sam hat er jetzt quasi das Problem, sie ist die Überlebende, eine der Überlebenden von Scream 5, von diesem ganzen Massaker. Social Media und das Internet macht sie aber eigentlich zur Täterin. Mhm. Und dann kursieren da überall so diese Verschwörungstheorien auch so, und ja, sie hat das alles nur vertuscht, oder sie ist in Wahrheit die wahre Killerin. Und dann gibt's ja auch dieses hier, weiß nicht, hier Hashtag Justice for Richie und sowas alles. Das fand ich tatsächlich auch ganz spannend auf der einen Seite, weil es halt wirklich nochmal so dieses ganze Thema aufgreift, ne? Wie schwierig ist es halt, im Internet unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite halt auch immer so ein bisschen so dieses so, da frage ich mich immer so, okay, du kommst als Polizist in dieses Haus, siehst 1000 Leute irgendwie, die da tot rumliegen, irgendwie die 3 Frauen oder 4 Frauen, die da blutüberströmt da sind, so, würde ich die nicht auch erstmal in den Knast stecken, so nach dem Motto, so als Verdächtige, und dass es so bis hier irgendwie so aufgegriffen wird, dass es natürlich auch irgendwo andere Sichtweisen sein können. Das fand ich auch ganz spannend eigentlich. Nur hätte ich mir da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr von gewünscht, dass sie, ich meine, es wird einmal in einer Szene aufgegriffen, dass sie von Passanten da irgendwie mit Cola irgendwie beschmissen wird, aber ja.
Ja, sie haben sich halt nicht ins richtig Düstere geklaut, ne? Also sozusagen die Richtung Alex Jones und dann so diese ganzen Fass haben sie nicht aufgemacht. Ist ja auch schon erstaunlich, wie sehr das mittlerweile so, diese Art, wie Verschwörungstheorien im Internet funktionieren, bei uns allen in den Köpfen ist, weil die brauchen ja unfassbar wenig. Mhm. Also ja, es muss ja nur zweimal erwähnt werden und man kann sich die kompletten Kommentarspalten in seinem Kopf vorstellen, wie das alles zustande gekommen ist. Also es funktioniert dann dafür sehr gut. Ich glaube, wenn sie tiefer reingegangen wären, dann hätten sie viel tiefer reingehen müssen. Das hätte wahrscheinlich, das hätte zu sehr den Fokus dahin gelegt. Es bleibt dann doch eher ein Plot
dabei. Ist vielleicht was für Scream 7. Da könnte man das vielleicht dann tatsächlich nochmal so nach dem Motto so, okay, sie hat es ein zweites Mal geschafft, irgendwie so zu tun, als wenn sie das Opfer wäre.
Und es ist ja auch ein bisschen die Antithese zu Teil 4. Weil in Teil 4 ging es doch um Social Media Fame tatsächlich. Also da war ja Jill Screamkiller und wollte den Fame haben, um die neue Sydney zu werden. Und diesmal haben wir eine Unschuldige, der auf Social Media unterstellt wird, die Killerin zu sein.
Ja.
Ja, wollen wir dann noch über die Genialität der Pre-Credit-Sequenz reden?
Das können wir gerne machen. Die fand ich tatsächlich. Vor allen Dingen das Lustige ist, wir sehen erstmal hier Samara Weaving.
Ach, Pre-Credit, okay. Ich hab gerade Prequel verstanden, nicht so. Was habe ich verpasst?
Wir haben Samara Weaving, die ja unter den beiden Regisseuren von Scream 5 und 6 ja schon bei Ready or Not als arme Braut durch ein herrschaftliches Haus gejagt wurde. Und
ihr Kostüm kommt dann später auch in der U-Bahn.
Genau, ihr Kostüm, das hat man schon damals auch im ersten Teaser gesehen, dieses Brautkostüm. Und sie sitzt jetzt halt in der Bar, in Kleid und hat irgendwie da so ein Blind Date mit irgendeinem Typen, den sie über irgendeine App kennengelernt hat. Und da denkst du ja auch erstmal, Mensch, ist eine volle Bar, so was ist denn los? Also großes, schönes Restaurant, und dann wird sie natürlich auch angerufen und.
Ja, man hat schon, aber da hat man doch erstmal das Gefühl gehabt, die kopieren jetzt 1:1 Scream 2.
Ja. Yeah.
Vor allen Dingen, weil Scream 2 ja eh so ein bisschen die Vorlage für diesen ist.
Ja, yeah. Da denkt man, dass sie vor einer Horde Leute abgeschlachtet wird. Aber es ist halt ganz cool gemacht, weil man hat erst ganz lange diesen Chatverlauf, was man ja in Scream 5 hatte. Dann wird irgendwann ein Telefonat draus, wo man aber dann eine reguläre Stimme hört. Und ich weiß nicht, dürfen wir über die komplette Szene reden?
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Variety hat in ihrer Kritik, also wir haben jetzt ja alle gewarnt. Variety hat in ihrer Kritik das einfach mal so in den ersten 2 Absätze.
Okay. Also ich fand die Idee dahinter. Anfangs dachte ich mir, ihr wollt mich verarschen. Okay?
Ich weiß, du hast dich zu mir umgedreht und meinte noch während, was ist das für eine Scheiße?
Ja, okay, also ich fand den Kill cool. Also, dass sie da halt, sie ist auch noch
Professorin.
Wird dann in der Gasse gelockt und der sagt, hast du nicht deine eigenen Regeln und so weiter missachtet, Ghostface kommt, macht sie tot, und ich so, okay, krass, guter Kill für New York, auch noch in der New Yorker Gasse, weil er ihr die ganze Zeit gesagt hat, ich bin auf dem Weg, aber sie sieht ihn nicht, und dann kommen in die Gasse und dann nimmt er die Maske ab und ich dachte mir, the fuck. Also
dann ist es unser neuer Flash Thompson aus den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland.
Genau.
Ich habe leider seinen Namen vergessen.
Und aber ich war ganz kurz pissig. Ich so, wenn der Film tatsächlich diese Regel bricht und wir den ganzen Film über wissen, wer der Killer ist, Aber ich stinke. Also kurz.
Ich fand aber, das war doch, fand ich, also ich fand's natürlich, das hätte ich auch scheiße gefunden. Aber ich fand's erstmal geil, dass der mich als Scream-Fan aber sowas von aus der Bahn schmeißt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was geht denn jetzt ab. Dann fühlte ich mich echt mit wie auf einer Eisbahn mit schlechten Shitshooten. Also ich wusste, jemand, der sozusagen die ganzen Regeln des Genres kennt, der seit 20 Jahren diese Art von Film studiert. Und jetzt saß ich da und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich denken soll.
Ja, das ging mir genauso. Und ich so, und wo ist dann jetzt, sag ich mal, die Spannung, abgesehen davon, kriegt er dich oder kriegt er dich nicht?
Hat euch das wirklich so hart gegeben?
Ja, das war total.
Also in dem Augenblick, wo Ghostface vor der Kamera in den ersten, 10 Minuten oder so, seine Maske abnimmt, da habe ich gedacht, so, okay, gut, du wirst jetzt auch sterben und dann haben wir den richtigen. Weil ich meine, das haben wir jetzt durch diese ganzen Intro-Sequenzen und so.
Ja, aber diesmal.
Ja, da kommt man dann auch drauf, nach 1-2 Minuten. Aber erstmal gibt man, also in so einer Millisekunde, nachdem das passiert, gibt man in seinem Kopf so Dr. Strange-mäßig alle 10.000 Möglichkeiten durch, wie dieser Film jetzt weitergeht. Man denkt natürlich kurz daran, ist das jetzt nur ein Film im Film? Das kann aber nicht sein, weil das kannst du in New York nicht bringen, das musst du in L.A. machen.
Und abgesehen davon hatten wir das schon in Teil 4. Da hatten wir einen Film im Film im Film. Mhm. Und deswegen, das war die Tatsache, dass man danach, weißt du, es ist nicht so, dass er direkt danach einen Anruf kriegt und danach irgendwie der richtige Ghostface da ist. Es ist die Tatsache, dass wir danach mit ihm durch New York City laufen. Hm. Dass wir danach sehen, wie er dieses Verbrechen erstmal vertuscht und so weiter.
Und er trifft noch die Hauptfigur.
Ich wollte gerade sagen, dass wir sehen, dass er mit Terra befreundet ist.
Genau, dass er Terra kurz trifft. Das war der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, you gotta be shitting me. So, das finde ich nicht geil gerade. Also ich war ganz kurz so davor, wieder ein wütender Fanboy zu werden. Hm. Und dann ging der Film aber weiter. Und dann ist er zu Hause und kriegt einen Anruf von, ist es sein Kumpel oder sein Beziehungspartner? Das war mir nicht sicher.
Also es klang zumindest in der deutschen Synchro, als wenn die schon ein Pärchen wären.
Ja, genau. Ja. Und
in der englischen nicht.
Ach so, okay, ja, gut. Also hier haben sie es, fand ich zumindest ein bisschen offensichtlicher.
Also nee, die sind zu zweit ein Mörderpaar.
Ach so, aber hier.
Aber ich glaube, er nennt die sogar Schatz.
Er nennt ihn sogar Schatz.
Ja, ich glaube, das ist im Englischen ist das ironisch so. Okay.
Auf jeden Fall. Spricht er dann stolz darüber, was er gemacht hat mit seinem Kumpel, und sein Kumpel ist gar nicht sein Kumpel, das ist der echte Ghostface, sein echter Kumpel ist im Kühlschrank. Was witzig ist, weil die dann ja warm und kalt spielen. Und es wird erst richtig warm, wenn es kalt wird. So, was ein guter. Ja, aber es ist ein guter Ghostface-Humor, sorry. Funktioniert. Und das Tolle ist, ich hab vergessen, wie der Charakter heißt, auch noch so schön angibt, wie es sich anfühlt, tatsächlich endlich mal jemanden abzuschlachten, dass es von Stich zu Stich weniger menschlich wird und sich mehr anfühlt wie Fleisch und so weiter, und Ghostface ihn genau das fragt, während er ihn absticht, na, wie fühlt es sich an wie Fleisch? So, ja.
Und dann bist du halt auch so vor mit dem, dass es jetzt, dann kommt ja dieses Movies interessieren keinen mehr. Und dann merkst du sofort, wir haben jetzt zum ersten Mal in der Reihe einen ganz anderen Ghostface. Weil die neuen Ghostface geht nicht um Töten oder es geht ihm nicht um das Auskosten von Töten, sondern er will einfach nur Job done.
Ja, es geht auch nicht darum, Movie-Trivia oder irgendwas derartiges zu machen, was ganz witzig ist. Weil somit auf metaphorischer Ebene wird der alte Ghostface vor unseren Augen umgebracht von dem neuen Ghostface, was eigentlich ganz cool ist.
Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man das zu offensichtlich liest den Text, dann ist der ganze Film eigentlich so ein Diss gegen die ersten 5 Teile. Und so ein bisschen so, der sagt, also das ist alles Kinderkram und kannst du alles vergessen und alles kannst du in die Tonne kloppen. Aber natürlich hat der 6. Teil dann trotzdem den ganzen Meterkram, auch wenn Ghostface nicht selbst das so ausspielt. In Massen drin. Deswegen, ja.
Und währenddessen läuft noch Jason Takes Manhattan im Fernsehen.
Ja.
Also zumindest guckt er sich das auf DVD, Blu-ray, keine Ahnung was an. So. Das ist zumindest nochmal ein schöner Verweis von dem, was wir jetzt auch schon, wo wir mit angefangen haben. So, oh, ein Slasher in New York. So, Mensch, das hatten wir noch gar nicht. So. Und,
es gibt auch nochmal eine Jason-Maske in der U-Bahn. Da gibt es noch eine Jason-Maske, eine Michael Myers-Maske.
Ja gut, das ist ja sowieso. Also ich glaube, da kann man sich ja, ich meine, dadurch, dass es ja dann noch alles irgendwie rund um Halloween spielt, sind ja die ganzen Masken und so, womit sie da dann auch in der U-Bahn irgendwie rumspielen, so, das ist schon sehr, sehr cool. Obwohl, ich habe keinen Freddy gesehen.
Ich auch nicht.
Ne, Freddy hat gefehlt. Dafür hatten wir Freddy ja im allerersten Scream.
Ja, und zwar den besten.
Ja, das sowieso. Ja, habt ihr noch irgendwas Spoilerlastiges? Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Christoph, danke, dass du hier warst.
Gerne.
Yves, auch dir, vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Dass du hier warst. Und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören. Ich habe schon Zuschriften bekommen, so, was ist bei euch los? Ich bin auf Arbeit und habe noch gar keinen Podcast hören können. So, wie gesagt, habe ich schon erklärt, ne? Feiertag in Berlin und bla bla bla. Sobald wir jetzt hier durch sind, setze ich mir mal einen Rechner, dann schneide ich den, lade ich den hoch und dann ist der hoffentlich sehr, sehr schnell für euch da. Dafür kriegt ihr, wie gesagt, als Entschädigung nächste Woche zwei Podcasts. Nämlich wir haben einmal, wie vorhin schon kurz erwähnt, den Fablemans Podcast mit Pascal, Christoph und Björn, meine ich.
Ja.
Genau, das ist schon. Und dann reden wir nächste Woche dann auch noch über Shazam 2. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, wie wir dann zum Thema Franchise und wie geht's überhaupt bei DC weiter so nochmal irgendwie ausführlich drüber sprechen werden. Ja, ansonsten Lob, Kritik, Anmerkungen einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Damit verabschiede ich mich. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.